Ausgangsvers für diese Serie ist Apostelgeschichte 1, Vers 28, wo Jesus den Jüngern sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, das haben wir schon angeschaut, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samarien bis an das Ende der Erde. Wir sind heute im Teil 4, aber wir wollen deshalb auch verstehen, was ist geschehen von zuvor. Und wir haben da ja schon einige Sachen gehabt, da wollen wir nicht mehr reingehen. Aber irgendwie geht das da etwas lang, habe ich da ein Problem mit dem Vorwarter. Eingeschaltet ist er. Ja, das ist also von Jerusalem ausgehen, quasi das Epizentrum, nicht des Erdbebens, sondern des Evangeliums. Dann ist es nach Samarien und Judäa gegangen, schlussendlich bis an das Ende der Welt heute. Wir haben hier zwei Etappen nicht eingezeichnet, nämlich das Ausbreiten des Evangeliums in diese Region. Das werden wir heute mindestens teilweise anschauen. Schließlich die Ausbreitung des Evangeliums nach Griechenland auf den Missionsreisen 2 und 3. Und am Schluss dann auch die Reise von Paulus nach Rom. Da sehen wir, Gott geht schrittweise vor und hat eben sein Team zusammengestellt. Und auf der nächsten Folie, da haben wir diese Kapitelstruktur der Apostelgeschichte. Es ist eben die geschichtliche Zusammenstellung, was geschehen ist in der Apostelzeit. Und ich habe selber für mich eine Methodik entwickelt, dass ich mir immer Sachen strukturiere und mir überlegen, Moment mal, wie ist jetzt die Struktur schon wieder? Und das ist so eine Möglichkeit, wie wir die Apostelgeschichte strukturieren können. Apostelgeschichte 1 bis 7 sind in Jerusalem. Das Evangelium ist in Jerusalem. Diese Phase endet mit der Predigt des Stephanus, aufgrund derer eine Verfolgung geschehen ist und damit wurden die Gläubigen aus Jerusalem hinausgetrieben. Also da hat Gott, vielleicht hätte Gott auch einen Auftrag geben können, geht jetzt endlich mal raus und erzählt es in Samaria. Es hat da aber diese Verfolgung gebraucht, damit das Evangelium tatsächlich in die Umgegenden gekommen ist und das ist jetzt aus Jerusalem heraus und in diese Zeit wird abgedeckt durch Apostelgeschichte 8 bis 12 und es ist nicht nur ein geografisches Hinausgehen aus Jerusalem, sondern es ist vor allem da auch inhaltlich dominant, indem zum Beispiel der Kämmerer von Äthiopien, der erste Heide eigentlich, zum Glaube kommt, wie der römische Hauptmann Cornelius zum Glauben kommt und wie letztendlich Saulus vorbereitet wird auf seinen Auftrag unter den Nationen. Das ist alles in Apostelgeschichte 8 bis 12. Also Teil 1 in Jerusalem, Teil 2 aus Jerusalem, dann haben wir den dritten Teil, das sind die Missionsreisen, von denen es drei gibt. Und dann haben wir die Reise des Paulus nach Rom. So können wir einfach und strukturiert die Apostelgeschichte eigentlich uns merken. Vor etwa 2 Monaten oder 3 Monaten habe ich hier die Predigt gehabt mit dem Titel Stellenausschreibung. Gott sucht Personal. Und das haben wir uns damals etwas angesehen, dass wenn wir Personal suchen für die Mission und Gott hat jemanden gesucht, der in der Lage ist, das Evangelium bis an das Ende der Welt zu bringen, respektive diesen Prozess zu initiieren. Und er hat dann eben den Saulus gefunden. Also das Personal, das Gott sucht, das ist ausgeschrieben mit einem entsprechenden Projekt. Die internationale Verbreitung des Evangeliums. Wir brauchen eine kompetente Promotion, wie man dem sagt auf Englisch, also eine Argumentation, es muss kompetent sein. Diese Person muss eindrücklich und logisch argumentieren können. Es ist eine internationale Tätigkeit mit vielen Geschäftsabwesenheiten Und es ist nicht nur immer Zuckerwatte lecken, sondern es ist, Widerstände sind programmiert. Der Andreas Vögele hat es gesagt, die Löwengrube ist schon fast zugesichert. Also dieses Personal ist gesucht, das haben wir das letzte Mal betrachtet. Wir würden jetzt hingehen, wenn wir so eine Stellenausschreibung machen und sagen, wir brauchen jemanden bestens ausgebildet, kompetent, intelligent, eine belastbare, durchsetzungsfähige Person, die aber dennoch umgänglich, gewinnend, demütig ist. Auf Englisch sagt man dem humble, ein Teamplayer, eine Person, die fokussiert arbeiten kann, die aber treu und loyal ist, international vernetzt ist, reisewillig, auch reisefähig, frei von zum Beispiel familiären Verpflichtungen, die ihn eben in seiner Reisefähigkeit einschränken würden. Das kann man sagen, idealerweise keine Familie. Er sollte auch beste Referenzen haben, einen intakten Leumund. Das alles würden wir fordern, haben wir das letzte Mal angeschaut. Und heute wollen wir weitergehen und schauen, was hat jetzt Gott für welche Personen gefunden für das. Ich kann hier einfach auch eine Person nennen, jetzt aus der heutigen Zeit. Das ist der Martin Landmesser, der heutige Leiter der Karmel-Mission. Da habe ich eine anschauliche Instruktion auch erhalten. Dieser Mann ist kompetent, belastbar, hat keine Familie, ist auch gut so, weil er nämlich ungefähr die Hälfte der Zeit gar nicht in Deutschland ist. Er ist reisewillig, er ist reisefähig. Da haben wir ein kleines Beispiel, dass es eben für die Mission auch Voraussetzungen braucht. Und jetzt könnten wir die in einer solchen Jobdescription eben ausschreiben. Und wir schauen jetzt mal an, was hat denn jetzt Gott für Leute rekrutiert in seiner ganzen Geschichte. Und das ist nämlich auch sehr interessant. Wenn es kommt, irgendwie haben wir hier... Wie? Okay, gut, machst du mit, wunderbar. Also, was hat Gott für Leute rekrutiert? Zuerst einmal hat er den Noah rekrutiert. Er hat sich ausgezeichnet, dass er eine enge Beziehung hatte zu Gott. Von seiner Ausbildung wissen wir nichts. Aber wir wissen, dass die Leute damals generell sehr, sehr, sehr schlau waren. Haben auch lange gelebt. Sie hatten hunderte von Jahren, um sich weiterzubilden. Aber was ihn auszeichnet, und die Bibel ist da sehr kompakt, er hatte eine sehr enge Beziehung zu Gott und hat Gott geglaubt. Dann gehen wir zum Abraham. Er hat sein Vaterland, das war Ur in Chaldea, verlassen aufgrund des Auftrages Gottes. Aber er hat sich auch ausgezeichnet durch diversen Unglauben. Er ist nach Ägypten geflohen. Er hat dort gelogen, er hat gesagt, die Sarah ist meine Schwester, weil er Angst hatte vor dem Pharao. Also solche Leute rekrutiert Gott auch, den Abraham. Aber es hat ihn der Glaube ausgezeichnet. Dann kommen wir zur nächsten Station. Gott hat den Jakob rekrutiert, ein Betrüger von A bis Z, der mit Gott gekämpft hat am Pniel. Er war ein harter Hund. Aber dort am Pniel hat Gott ihn im Herzen zerbrochen. Und ihr seht, wo die Linie hingeht. Die wirkliche Qualifikation ist eben nicht die intellektuelle, das ist eine schöne Beigabe, sagen wir es mal so. Aber die wirkliche Qualifikation ist die Beziehung zu Gott. Gehen wir weiter. Josef hatte eine grandiose Verheißung, er hatte zwei Träume, ist dann aber relativ stolz und unweise aufgetreten bei seinen Brüdern. Aber er war treu und jetzt kommt der Punkt, er wurde von Gott verändert und befähigt. Auch da wieder dieser Punkt. Der Mose, top ausgebildet, Sohn der Tochter Pharaos an den besten Universitäten, mit Zugang zu Wissen, wie es damals an keinem anderen Ort besser war. Er wurde zum Mörder. Und Dieser Mord war der Ausgangspunkt seiner tatsächlichen Zurüstung. Er wurde dadurch verändert. 40 Jahre ist er in der Wüste gewesen. Und sein Glaube war der Kernpunkt, weshalb dass er dienen konnte. Gehen wir zu David, auch eine schillernde Person. Seines Zeichen Ehebrecher und Mörder, sind wir uns dessen bewusst? Der verheißene König David, von dem vieles abhängt, Ehebrecher und Mörder. Und er ist auch in den Zuchtbruch geführt worden, als der Prophet ihm eine Person geschildert hat und er gesagt hat, der gehört getötet. Und dann hat ihm der Prophet gesagt, du bist der Mann. Hat Gott auch schon mal so zu uns gesprochen? Petrus, er war Fischer, kein Intellektueller. Er hat Jesus geleugnet in der Nacht vor der Kreuzigung oder der Kreuzigung. Aber er war geprägt und letztendlich befähigt vom Heiligen Geist. Und Gott hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Das hat den Petrus ausgezeichnet. Und jetzt kommen wir zu der Personalie, zum Paulus. Was war das für einer? Ein sehr kluger Kopf, ausgebildet zu den Füßen Gamaliels, aber er war ein Verfolger der Gemeinde. Und auch er war Mörder. Liebe Geschwister, wir haben ziemlich viele Mörder da drauf. Jetzt wollen wir jetzt da nicht eine öffentliche Umfrage machen, wer hier drin ist auch ein Mörder. Ich glaube, wir sind nicht Mörder mit der Pistole oder dem Messer, aber wir haben in unseren Gedanken manchmal auch Anzeichen von Mord. Auch wir wollen uns da nicht besser fühlen. Was hat aber den Paulus ausgezeichnet? Er war ansprechbar und er war veränderbar. Der Paulus hatte hervorragende Qualifikationen. Wenn wir da zurückblättern in unserer Jobbeschreibung, da sehen wir, dass er extrem viel von diesen Anforderungen in seiner Tasche, in seinem Rucksack hatte. Aber er war vor allem ansprechbar und veränderbar. Und jetzt kommen wir zu einer fundamentalen Erweiterung unsere Jobbeschreibung, ich habe das da mit drei Symbolen zusammengefasst. Wir haben ganz links über das, was wir letztes Mal detailliert geredet haben, heute zusammengefasst. Wir haben die Qualifikation oder in christlichen Kreisen spricht man sehr oft von Gaben. Und die sind wichtig, keine Diskussion. Der zweite Punkt kommt jetzt aber sofort damit. Es braucht eine Zubereitung und eine Veränderung. Also nicht einfach nur, was wir an Gaben in unserer Tasche haben, zählt, sondern kann Gott uns zubereiten und verändern. Und dann kommt der dritte Punkt, damit eine Arbeit erfolgreich sein kann, und das wollen wir auch mitnehmen aus dem heutigen Tag. Es gibt kaum eine Arbeit, die nur eine Person macht, sondern es sind Teams, die etwas machen. Und das werden wir gerade heute sehen beim Saulus, der ja dann zum Paulus wurde. Ohne den Hananias, der Glauben hatte, wäre da nichts gelaufen. Ohne den Barnabas, der ihn wieder aus Tarsus geholt hat, wäre der Saulus nicht in der Arbeit gewesen. Und das sehen wir auch bei der Begebenheit des Hauptmanns zu Cornelius, der Hauptmann von der römischen Hauptmann. Da hat einerseits, wir haben darüber hier schon mal eine Predigt gehört, da hat Gott wie zwei Bühnen gehabt. Er hat an Petrus gearbeitet und er hat den Cornelius und seine Familie vorbereitet. Also es ist nicht das rhetorische Vermächtnis oder die rhetorische Sache vom Petrus gewesen, sondern Gott hat auf einer anderen Schiene gearbeitet. Und das wollen wir uns bewusst sein. Also nicht lediglich eine hervorragende Qualifikation zählt. Wir wissen, bei der Hälfte der vorher analysierten Person war die Qualifikation Mörder. Und Gott hat sie geholt. Auch der Paulus war Mörder. Die Zubereitung und das ganze Einbetten in Gottes Vorgehen ist entscheidend. Die nächsten Folie bitte, da haben wir noch die Beispiele drauf. Und dann haben wir das letzte Mal diesen Paulus angeschaut. Wir haben diese Folien genommen. Es gibt ein Zeugnis von Paulus aus Apostelgeschichte 22. Das überblättern wir jetzt aber. Ich möchte nur nochmals darauf hinweisen, da ist alles nochmals erklärt von Paulus selber. Wir gehen aber jetzt zu Apostelgeschichte 9 und lesen uns da durch die Bekehrung des Saulus hindurch, weil das uns eigentlich sehr beeindrucken kann und sollte. Da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 1, Saulus aber schnaute noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also das war ein Diplomat, der war schon ein fähiger Mann, dieser Saulus. Und jetzt kommt eben das Eingreifen Gottes. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, also die Löwengrube nach Damaskus gebracht hätte, können wir sagen, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gott rekrutiert Leute, die ihn verfolgen. Was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Jetzt ist es natürlich an Saulus, darauf einzugehen oder nicht. Aber Gott hat gesorgt, Vers 7, die Männer aber, die seine Gefährten warten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts, also er war blind. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. So. Haben wir hier eine Situation, wo einer wutschnaubend dahin geht und die Christen verfolgen will und Gott spricht ihn an. Ich weiß nicht, ob ich das schon vielen erzählt habe hier, aber bei mir war es nicht so katastrophal, die Situation, aber in etwas analog. Ich war im Konfirmandenunterricht als 15-Jähriger, war im Gymnasium und überzeugt von den Wissenschaften und all diesen Sachen. Und dann ist dieses Konfirmationslager ausgeschrieben worden. Habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um mit diesen Leuten mal über den Glauben zu reden und vor allem ihnen zu zeigen, dass das eigentlich wissenschaftlich nicht haltbar sei. Mit dieser Motivation bin ich ins Konfirmandenlager gegangen. Ich war nicht aggressiv, aber ich war überzeugt, diese Woche zu nutzen, um mit den Leuten zu sprechen. Und Gott hat mit mir gesprochen. Wir waren im Tessin in Rasa und im Tessin kann es regnen und wenn es regnet, regnet es richtig. Und es hat einmal in dieser Woche geregnet, nämlich von Montag bis Freitag. Und ich war mir gewohnt von den Pfadfinderlagern, dass nach 2 Tagen spätestens ist die Moral im Keller. Und die Moral in diesem Lager war nicht im Keller. Also ich wollte mit den Leuten über Wissenschaft diskutieren und Gott hat mit mir diskutiert über, was im Herzen geschieht. Und ich habe dann dort am letzten Abend mit einem der Leiter gesagt, ja, wieso ist das so, dass die Moral nicht im Keller ist? Dann hat er so gemacht. Wir haben einen Gott. Und diese Aussage hat mich tief getroffen. Und dann haben sie gesagt, wenn jemand jetzt Fragen hat, kann er sich melden. Da habe ich mich gemeldet. Und in dieser Nacht vom 30. September 1976 auf den 1. Oktober 1976 bin ich das erste Mal vor Gott niedergekniet und habe gesagt, ich glaube, dass es dich gibt. Und seitdem bin ich in der Nachfolge. Ich war nicht wie der Saulus wutschnaubend gegangen, um die umzubringen. Aber Gott hat in meine Situation hineingeredet. Und jetzt sehen wir, unsere Rhetorik schadet nichts, aber sie ist nicht matchentscheidend. Es braucht Situationen und Gott muss reden. Und Gott hat geredet bei der Bekehrung des Saulus, vielleicht die nächste Seite. Jawohl. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Jetzt denken wir wieder an meine Bekehrung, da war ein Leiter, oder? Dem erschien der Herr und sprach Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf, geh in die Straße, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wiedersehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe viel von dem gehört, über diesen Mann. Wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Stellt euch vor, jemand sagt euch, geht da zu diesem furchtbaren Kerl. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und der Hanania ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wiedersehend, und er stand auf und ließ sich taufen. Also, liebe Geschwister, der Hananias war nötig bei dieser Sache. Und stellen wir uns vor, alles, was wir tun, wir wissen gar nicht, wo wir irgendwo einen Beitrag leisten, dass Menschen zum Glauben kommen. Also es braucht nicht nur einen Hero, der alle Jobqualifikationen erfüllt. Es braucht, Gott macht seine Leute. Gott hat alle seine Leute umgeformt. Wenn wir uns bekehren und zu Gott kommen, dann beginnt die Ausbildungszeit. Und das ist im Übrigen nicht nur im Reiche Gottes so. Ich sage immer wieder, die guten Mitarbeiter, die musst du selber machen. Auch eine Erziehungsarbeit. Nicht jeder ist willig, da hat man viele graue Haare am Schluss, wie man sie hier sieht. So, aber jetzt gehen wir zurück zum Saulus, nächste Folie. Vers 22, Apostelgeschichte 9. Und alsbald predigt er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Also es war sehr bekannt. Saulus aber gewann immer mehr Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Also ist schon viel geschehen. Und jetzt ist der Saulus nicht einfach in 5 Minuten ein total anderer. Das sind leider auch wir nicht. Sondern es war durchaus wieder eine streitbare Person. Wie wir hier sehen, jetzt hat er Argumente und trieb die Juden in die Enge. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten, also diejenigen, die ihn verfolgen wollten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einen Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Das ist die Situation gewesen. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen nächsten Personalie. Vers 27, Barnabas aber. Gegensatz aber. Barnabas im Gegensatz, können wir sagen, nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch, und jetzt haben wir wieder diesen streitfähigen Paulus oder Saulus, stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Also wo der hinkam, hat man ihn versucht zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also jetzt haben wir jemanden rekrutiert, stell dir vor, du stellst jetzt einen an und er beginnt bei dir zu arbeiten. Das Erste, was er tut, ist, er streitet mit jedem. Und nach 10 Tagen sagst du also, komm, geh du mal nach USA in unsere Niederlassung dort. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und damit man dieses Tarsus etwas einordnen kann, hier unten ist Jerusalem, das ist jetzt auf dieser Karte nicht da. Tarsus ist so quasi hier beim Mittelmeer, da bei Zypern auf der heute türkischen Seite. Und da ist im Übrigen dann Antiochien. Also, das haben wir alles in Apostelgeschichte 12. Wir überspringen das jetzt aufgrund der Zeit und gehen da auf die Folie mit Apostelgeschichte 13, Vers 19. Kannst du noch weitergehen? Noch eine weiter. So. Jetzt kommen wir zu den ersten Christen in Antiochien, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Das ist jetzt ja, das, was wir gesehen haben in Apostelgeschichte 8 bis 12, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort niemandem als allein den Juden. Das ist die Verbreitung des Evangeliums. Und hier wollen wir genau das mitnehmen. Die haben alleine den Juden verkündet. Außer der Petrus, der war gezwungen worden von Gott, in einer Vision dem Cornelius, dem römischen Hauptmann, zu verkünden. Und der Philippus hat den Kämmerer von Äthiopien zum Glauben geführt. Aber sonst war zwar das Evangelium aus Jerusalem heraus, aber sie haben es niemandem als allein den Juden gesagt. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig. Jetzt kommt es also zu den Griechen und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Und jetzt kommt wieder ein wichtiger Punkt. Und sie sandten den Barnabas. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Sie haben gesagt, geh mal schauen, was da unten läuft. Der ist dann gegangen, Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an den Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Viel Volk wurde für den Herrn gewonnen, Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und das ist interessant. Der Barnabas wurde ausgeschickt von den Leuten in Jerusalem, sagt, schau mal da zum Rechten in Antiochien. Der Barnabas kommt in die Region, stellt fest, das ist ja alles hervorragend, was da läuft. Und hat die Idee, Moment mal, haben wir da nicht mal einen nach Tarsus geschickt? Der könnte vielleicht in dieser Situation jetzt dienlich sein. Was haben wir gesagt? Job Description, Befähigung, Veränderung. Auch der Saulus war mal wieder ein bisschen eine Zeit lang in Ruhe in Tarsus, konnte mal von Gott etwas angesprochen werden, statt zu streiten mit jedem. War in Tarsus. Und Teamarbeit Gottes, nicht nur der Hananias war wichtig, sondern der Barnabas war auch wichtig, dem Gott gesagt hat, du, da hinten, in der Nachbarschaft, in der Erweiterung, da hat es dann noch einer. Und der wäre jetzt wahrscheinlich sehr dienlich. Sehen wir, wie diese Dinge zusammengehören. Gemeindebau ist nicht unsere Leistung. Wir können uns in diesem System einbringen, aber wir wollen uns bewusst sein, dass es alle braucht. Jeder an seinem Ort. Und genau das sehen wir hier, der Barnabas geht nach Tarsus den Saulus suchen und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Und jetzt heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also die ersten als solches bezeichneten Christen waren in Antiochia. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, also auch in Jerusalem, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Und da haben wir ein neues Thema angesprochen, das die ganzen Missionsreisen entscheidend mit beeinflusst hat, nämlich die Frage der Gabe für die Geschwister in Jerusalem. Das ist nicht an einem Ort zusammengefasst in der Bibel. Nehmen wir deshalb diesen Vers im Hinterkopf mit, weil wir das betrachten werden. Und dann haben wir, nächstes Bild, den Entscheid der Gemeinde in Antiochia, die gesagt haben, also Barnabas und Saulus, wir wollen, dass ihr das weiterträgt. Jetzt habt ihr die Arbeit gemacht in Antiochien. Geht auf eine Missionsreise. Und da hier haben wir den Plan dieser Missionsreise. Wir wollen aber die letzte Folie und letzte Folie noch anschauen. Der Start zur ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten und sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren, vom Heiligen Geist wird betont, kamen sie nach Seleuka und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort Gottes in der Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen dabei. Und unter diesen drei Personen, Barnabas, Saulus und dem Johannes, da ist dann ein Streit entstanden, welcher dazu geführt hat, dass es bei der zweiten Missionsreise zu einem Hiccup gekommen ist. Aber das betrachten wir heute nicht. Aber wir wollen mitnehmen, liebe Geschwister, die Personalrekrutierung Gottes ist anders, als wir das natürlicherweise machen würden. Und glaubt mir, es gibt für alle Jobs in der Gemeinde gute Profile und wir alle haben einen Auftrag. Aber wir sind nicht isolierte Alleingänger und Helden, sondern wir sind Teil eines von Gott gesteuerten Systems. Und wir wollen Teil dieses Systems sein, weil ohne seine Vorbereitung, ohne seine Veränderung bei mir und dir ist das Reich Gottes nicht baubar. Und das merken wir bei all den Personen, die wir betrachtet haben. Und damit unterbrechen wir für diese Serie für heute und wollen jetzt ein Lied singen und dann das Abendmahl miteinander nehmen.